Einen schönen guten Morgen, auch von Claudia und von mir. Weil der Peter das so gesagt hat am Anfang, dachte ich mir, ich sag mal kurz was zu mir selbst. Ja, wir arbeiten weiterhin mit JFC. Ich war vorher der Leiter von JFC über viele Jahre und möchte aber die Arbeit einfach durch Predigtdienste weiter unterstützen, weil mir Jugendarbeit ganz auf dem Herzen liegt. Gott erreicht gerade Menschen vor dem Alter von 18 Jahren entscheidend, was ihre geistliche Prägung betrifft. Und von daher ist uns Jugendarbeit ganz wichtig. Claudia war bis vor kurzem die Verwaltungsleiterin bei JFC und ist jetzt im Bereich Personalbuchhaltung und Vertretung auch in der Buchhaltung, Datenschutzbeauftragte und im IT-Bereich zuständig. All das, was wir vorher ganz gemacht haben, tun wir jetzt zu 50%. Die anderen 50% haben damit zu tun, dass wir immer ein großes Herz hatten für außenmissionarische Arbeit. Jugend für Christus arbeitet in über 100 Ländern weltweit. Und diese Länder sind sozusagen aufgeteilt in vier große Gebiete. Eins davon ist Europa, Mittlerer Osten, Nordafrika. Und jedes dieser Gebiete hat einen Gebietsleiter. Und mit diesem Gebietsleiter für das Gebiet, was ich eben genannt habe, da arbeiten wir zu 50%. Das heißt, wir unterstützen diese Arbeit. In diesem Bereich gibt es ja viele aufstrebende Arbeiten. Claudia und ich durften vor einiger Zeit auch im Libanon sein und sehen, was JFC dort tun kann. Und das ist ganz beeindruckend. Und wir haben viele Arbeiten, die erst jetzt mehr oder weniger beginnen, auch gerade in Osteuropa durch neue Freiheiten, die es aber sehr schwer haben. Und was wir tun wollen, ist einfach sie zu helfen, dass diese Arbeit finanziell unterstützt wird, aber auch durch Schulung, durch Mentoring. Und ja, daraus besteht die andere Hälfte unserer Arbeit. Die Herausforderung liegt darin, dass wir das Privileg haben, diese Arbeit auch finanziell selber zu tragen, mehr oder weniger dafür aufzukommen, dass ja wir für unsere Kosten aufkommen. Und das ist noch einmal eine Herausforderung, der wir uns auch gestellt haben, weil wir eben diese Arbeit sehr mögen. Wer da mehr wissen möchte, kann uns gerne ansprechen, wie das im Einzelnen aussieht, unsere Arbeit, und kann einfach nach dem Gottesdienst auf uns zukommen. Heute geht es mir um das Thema Mission. Und zwar kann man da ja eine ganze Menge zu sagen. Und ich möchte einfach von der Perspektive heute Morgen einfach einmal kommen, dass Gott aus meiner Sicht ein Gott der Mission ist. Und wie Peter schon gesagt hat, hat das eine ganze Menge auch mit Abraham zu tun. Zu Beginn einige Verse aus 1. Mose 12. Dort heißt es: Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog er Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Abraham zog also mit 75 Jahren aus und er starb, das kann man später sehen, mit 175 Jahren. Ich habe mal gerechnet, bei der Lebenserwartung heute von, sagen wir, circa 80 Jahren, würde das in dem Moment, wo der Abraham sich aufmachte, einem Alter von ungefähr 35 Jahren entsprechen. In dieser Zeit zog der Abraham also los. Gott hat speziell diesen Auftrag an Abraham gegeben. Gott spricht zu ihm und befiehlt ihm, aus seinem Vaterland auszuziehen, auch aus der Verwandtschaft. Ja, ist also eine, wenn man will, eine Berufung, die Gott dem Abraham gegenüber ausspricht. Und er gibt ihm mal einen Auftrag. Und es geht hier eigentlich natürlich nicht nur um Abraham. Ich denke, wenn wir etwas lesen in der Bibel, hat das auch immer einen Anspruch an jeden von uns. An jeden von uns, dass wir uns die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun? Ist nur Abraham gemeint oder welches Prinzip erkenne ich hier drin? Gott hat ja nicht nur Abraham berufen, Gott hat auch die Jünger berufen und ja, Gott hat auch dich und mich in einer bestimmten Weise berufen. Jeder Einzelne ist eigentlich von uns, von Gott, in einer gewissen Weise berufen. Worin besteht diese Berufung, die jeder Einzelne von uns hat? Einmal Gott zu vertrauen. Das können wir in vielfältiger Weise tun, auch im Alltag praktizieren. Aber auch seinem Willen zu gehorchen und sich auf seine Verheißungen einzulassen. Das ist oft mit einem Wagnis verbunden. Hilfreich ist immer wieder, wenn du einen Bibeltext hast, dass du guckst, was kommt davor, was kommt danach. Und in der Reihenfolge der Verbindungen hier, das mit Abraham steht in Kapitel 12, da sehen wir im Kapitel 11 den Turmbau zu Babel. Und ich denke, dass überhaupt der erste Mose, also die Geschichte in 1. Mose, sehr prägnant ist, auch für die weiteren Geschichten in der Bibel. Vor dem Turmbau zu Babel kommt die Person Noah. Die steht sehr stark im Mittelpunkt. Das heißt also die Überflutung dieser Erde, dass Gott den Noah beruft und dass Noah gerettet wird, er und seine Familie, weil Noah Gott gehorsam war. Also auch eine Person. Und zwischen Noah und dem Turmbau zu Babel sind viele Generationen. Die werden teilweise mit Namen genannt, teilweise steht auch das Alter mit dabei. Also da sind viele Generationen von Menschen dazwischen. Mit Noah ist quasi mehr oder weniger die ganze, oder mit der Flut die ganze Menschheit vernichtet worden, bis auf eine Familie. Aber diese Menschheit hat sich jetzt wieder vermehrt und es ist immer wieder spannend zu sehen, wie ist die Entwicklung. Und die Entwicklung ist so, dass Menschen mehr und mehr von Gott unabhängig sein wollen. Und das führt zu dem Turmbau zu Babel. Menschen wollen ihren eigenen Weg gehen. Sie wollten etwas für sich erreichen. Ja, sie wollten sogar größer als Gott sein. Das hat sie dazu geführt. Und wenn Menschen denken, sie wären größer als Gott, dann denken sie, sie brauchen keinen Gott mehr. Vor vielen Jahren, als Boris Becker noch ein sehr bekannter Tennisspieler war, da wurde er einmal interviewt. Und ich denke, die zu der Zeit Tennis verfolgt haben, wissen, dass er ein Superstar er damals war im sportlichen Bereich, zusammen mit Steffi Graf, die aber einen anderen Weg eingeschlagen hat in ihrem Leben. Aber Boris Becker wurde dann einmal gefragt, ja, wie er mit Ruhm umgehen würde. Und er sagte dann, ja, was willst du machen, wenn du so bekannt bist, wenn du bekannter bist als Jesus Christus? Und ich muss manchmal daran denken, so wie er heute lebt, da muss ich manchmal an dieses Zitat denken. Also wenn Menschen bekannt sind oder immer bekannter werden, dann denken sie, sie brauchen Gott nicht mehr. Das hat oft mit materiellem Wohlstand zu tun, aber auch mit vielen anderen Dingen. Und ich denke, das sehen wir sehr stark auch im Showbusiness, wie Menschen sind. Gott sei Dank nicht jeder. Aber trotzdem können wir das bei vielen Menschen beobachten, die dann irgendwo auf einer Couch ihre Statements von sich geben, die sehr, wo eine ganze Menge an Demut oft fehlt. Und im Römerbrief gibt Gott quasi die Antwort auf solche Menschen. Und Gott sagt, dass Gott zornig ist über Menschen, die ihm nicht nachfolgen, dass er die Ungerechtigkeit auch vor Menschen sieht. Und dass das ihm nicht egal ist. Er sagt, was man von Gott kennen kann, das weiß jeder Mensch, meine Worte. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Von Anfang der Menschheit her wissen Menschen, was Gott eigentlich von ihnen erwartet. Also Römer 1 ist quasi die Antwort auf das, wie der Mensch sich beim Turmbau von Babel gebärdet und was der Mensch tut. In diesen Kapiteln, Noah bis hin zu Abraham, ist quasi so ein Bild für die ganze Menschheit gezeichnet. Und jetzt, nach dem Turmbau zu Babel, wo Gott den Menschen das nicht gelingen lässt, ihre Sprache verwirrt, seitdem müssen wir heute alle Sprachen lernen, und dem einen gelingt das besser, dem anderen weniger. Seitdem hat sich einiges verändert in der Menschheit. Und jetzt sieht sich Gott, wie bei Noah, wieder nach einer Person um. Und ich glaube, dieses Prinzip, eine Person, das ist ganz wichtig in der Bibel. Und wir könnten in Versuchung kommen zu sagen, ja, das waren ja immer ganz wichtige Personen, so werde ich ja nie sein. Das ist ja ein ganz besonderer Auftrag. Das stimmt auch. Nicht jeder kriegt einen Auftrag wie Noah. Nicht jeder kriegt einen Auftrag wie Abraham. Nicht jeder ist ein Luther, ein Calvin oder ein John Wesley oder ein Hudson Taylor oder ein Wilberforce, der geholfen hat, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Aber alle diese Personen, die ich eben aufgezählt habe, sind doch immer wieder Einzelpersonen. Und da können wir den Eindruck bekommen, ja, also wenn Gott mir nicht eine ganz spezielle Berufung ausspricht für was ganz Großes, dann gilt das alles für mich nicht. Und ich denke, das wäre ein Denkfehler. Denn Gott schaut sich auch heute noch nach einzelnen Menschen um. Nach einzelnen Menschen, die ihm zur Verfügung stehen. Und das muss ja auch nicht eine weltbewegende Sache sein, die Gott mit dir vorhat. Aber ein Mensch, der bereit ist, sich ja für Gottes Willen, kein perfekter Mensch, nur ein gehorsamer Mensch. Die gottlosen Menschen hat Gott nach dem Turmbau zu Babel verworfen. Und Gott sucht nach Menschen, die gehorsam will. Jetzt möchte er wieder einen Bund machen mit Menschen, die ihm gehorsam sind, die ihm bereit sind nachzufolgen. Und Abraham ist so einer, mit dem Gott beginnen kann. Und ich glaube, in seinem Leben sind Prinzipien, wir könnten mehrere Predigten darüber halten, die anwendbar sind für viele von uns. Und die Frage ist, möchtest du auch so einer sein, mit dem Gott, den Gott gebrauchen kann, mit dem Gott etwas anfangen kann? Ist das dein Wunsch? Jakob hat das mal so ausgedrückt. Er hat mit Gott gerungen, weil Gott ihm etwas kommunizieren wollte, aber Jakob hatte das nicht verstanden. Und Jakob hat mit Gott gerungen und gesagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Also es lag bei Jakob, ging es sehr stark darum, dass Gott ihn gebraucht, dass Gott ihn segnet. Ich denke auch an David. Die Bibel sagt, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn wir in Davids Leben schauen, sehen wir viele Defizite. Dann sehen wir viel, was überhaupt nicht gut war. Aber Gott sah sein Herz an und er sah, das kann er gebrauchen. Und darauf kommt es an, nicht auf die Werke, sondern auf das Herz des Menschen zuerst. Gottes Berufung ist etwas Besonderes, etwas Aufregendes und auch Überraschendes. Noch überraschender, als wenn irgendein Beamter in einem Außenministerium plötzlich zum Botschafter gemacht wird. Das ist eine ganz besondere Berufung. Die Person hatte eben noch am Schreibtisch gearbeitet, mit irgendwelchen Sachfragen beschäftigt und ist plötzlich der Botschafter. Und in diesem Sinne sagt Gott heute auch immer noch zu dir, folge mir nach. Und in diese Nachfolge Gottes wird kein Mensch gezwungen, sondern das ist immer freiwillig. Es gibt auch keine Drohung für Abraham. Es gibt für Abraham auch keinen Druck. Gott beruft ihn einfach. Gott sagt, folge du mir nach, wie er das bei den Jüngern getan hat. Und dann zeigt er ihm nach und nach, was er darunter versteht. Abraham wusste ja auch nicht alles. Die Jünger wussten nicht alles. Gott sagte nur, folge mir nach. Und auf dem Weg zeigte er ihm nach und nach, was er damit konkret meinte. Also es fing an mit einer inneren Entscheidung. Ich bin bereit zu tun, was Gott mir sagt. Und auf diesem Weg, da offenbart Gott, was er ganz genau darunter versteht. Eine Einladung, sich auf Gottes Weg zu begeben und sich auf seine Zusagen einzulassen. Aber wer diesen Ruf hört, der muss sich auch fragen, will ich das? Bin ich bereit zu folgen? Ohne eine eindeutige Antwort kannst du den Weg in die Nachfolge Jesu auch nicht gehen. Du kannst auch nicht Gottes Verheißungen für dich in Anspruch nehmen. Was in diesen Versen steht, kann dem Bibelleser manchmal komisch vorkommen. Gott gibt Abraham eine Anweisung und diese Anweisung hat große Konsequenzen. Trotzdem führt Abraham sie durch ohne Wenn und Aber. Obwohl das solche großen Konsequenzen hat, lässt Abraham sich darauf ein. Es heißt einfach, geh. Für Abraham bedeutet das, seine Heimat zu verlassen, Ur in Chaldea, alle seine Freunde, das Haus seines Vaters und in eine völlig unbekannte Gegend zu ziehen. Ich erinnere mich noch daran, als ich in meiner theologischen Ausbildung war. Ich konnte damals schon gut Französisch und ich wusste, dass im französischen Bereich ein großer Bedarf gerade an Missionaren bestand. Heute gibt es mehr Bibelliteratur und Bibelhilfen im spanischen Bereich wie im französischen. Das war mal anders. Das hat zu tun mit den vielen spanischen Einwanderern oder lateinamerikanischen Einwanderern in den USA und dass viel investiert wurde. Aber für französische Gebiete ist das heute immer noch sehr schwach. Und Gott fragte mich, bist du bereit, auch unverheiratet vielleicht auf eine einsame Insel zu gehen, eben französischsprachig, oder auch nach Belgien zu gehen, eins der Länder, die missionarisch am unterentwickeltsten sind. Gerade der französische Teil von Belgien, weniger der flämische Teil. Und Gott wollte wissen, ob ich dazu generell bereit wäre. Manchmal möchte Gott nur wissen, ob du generell für etwas bereit bist. Und hinterher zeigte er mir, dass er einen anderen Auftrag hatte. Aber er wollte von mir wissen, ob ich generell für etwas bereit wäre, was eine ganze Menge Opfer mit sich gebracht hätte. Es ist nicht so wichtig, aus welchem Ort du kommst. Claudia und ich, wir kommen aus relativ kleinen Orten und manchmal fragen wir uns, warum hat Gott uns in den hauptamtlichen Dienst berufen? Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Sondern was wichtig ist, ist, dass du an dem Ort, wo du lebst, für Jesus tätig bist. Und da ist die Betonung tätig. Dass du dort, wo du wohnst, für Jesus tätig bist. Nicht an dem Ort, wo du nicht sein kannst, sondern an dem Ort, wo du bist. Und dann sagt Gott dir, ich will dich, er gibt ihm auch eine Verheißung. Er sagt, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Das ist eine große Verheißung. Ich will dich zum großen Volk machen. Und ich kann immer wieder sehen, dass Gottes Anweisungen für den, der ihm bedingungslos nachfolgt, immer zwei Seiten hat. Die eine Seite ist die, dass die Nachfolge oft hart ist und auch Konsequenzen hat. Das ist die eine Seite. Konsequenzen, die dir vielleicht nicht passen oder die dir schwer fallen. Claudia und ich waren gerade für mehrere Tage für offene Abende in der Nähe von Bielefeld und wir waren bei sehr netten Leuten untergebracht und der Einsatz war ziemlich schwer, aber sehr segensreich. Und dann sagte auch unser Gastgeber, wir waren beeindruckt, wie die sich für Jesus einsetzen. Und jeden Abend, die ganze Familie quasi, die Kinder sangen mit, der Mann saß an der Technik. Dabei war er Unternehmer, der hatte also am Tag bis hier Arbeit. Die Frau war Hausfrau und arbeitete gleichzeitig noch im Betrieb ihres Mannes mit. Und sie war auch voll engagiert, auch mit an der Verpflegung. Es gab jedes Mal was zu essen nach der Abendveranstaltung. Und kaum war eins der Kinder zu Besuch da, war das Kind auch schon gleich wieder engagiert an den offenen Abenden. Und dann sagte er, manchmal habe ich den Eindruck, das sind immer die gleichen oder immer dieselben, was er gesagt, die sich engagieren und andere nicht. Und ich denke, es geht ja nicht darum, unbedingt eine Veranstaltung zu leiten. Aber wir haben gesehen, wie viele Leute engagiert waren, damit diese Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Und ja, es ist oft hart für den Einzelnen und hat auch Konsequenzen, sich zu engagieren. Gott verlangt aber nichts von dir, was er nicht selber vorgelebt hat. Jesus selbst verließ die Herrlichkeit, die er bei seinem Vater gehabt hatte. Stell dir mal vor, sogar die Engel haben Jesus gedient. Und das alles verließ Jesus, um seinem Geschöpf quasi zu dienen, dem Menschen zu dienen. Das ist schon ein ganz schöner Schritt. Er wurde sogar Mensch. Das heißt in der Bibel, er wurde nicht nur Mensch, sondern er nahm die Gestalt von Knechten an. Er diente den Menschen sogar. Er verließ alles und wollte nur noch dienen. Ja, er wollte sogar seiner eigenen Schöpfung dienen. Und das fand seine Krönung dann im stellvertretenden Tod am Kreuz. Dienen hieß bei Jesus, bis zum Äußersten zu gehen. Das heißt dienen. Und ich glaube, in dem Moment, wo du dich entscheidest, eine dienende Haltung zu haben, da ergeben sich viele Dinge in deinem Leben. Das ist meine Erfahrung. Als ich mich entschlossen hatte, als Gott mir das deutlich machte, dass es in der Nachfolge Jesu ganz stark ums Dienen geht, bis hinein in die Ehe, wie ich mit meinen Kindern umgehe oder am Arbeitsplatz, dass es um das Dienen geht, dass man sich nicht zu schade ist für bestimmte Dinge. Da hat sich eine ganze Menge verändert an Perspektiven oder auch in der Praxis. Und auf dem Gehorsam gegen Gott liegt aber immer eine Verheißung. Das hat Abraham auch erlebt. Und wie gesagt, man könnte eine ganze Menge über das Leben von Abraham sagen. Ich möchte mich einfach nur beschränken auf diese zwei Aspekte. Und die entscheidende Frage ist, ob es auch bei dir heißt, da zog er aus oder da zog sie aus. Das heißt, er, sie machte sich auf den Weg, nachzufolgen, dem zu folgen, was Gott möchte. Dann gibt Gott auch immer Verheißungen, dass er dich nicht alleine lässt. Gott gibt keine Verheißung für Wohlstand. Gott gibt keine Verheißung, dass das Leben auf Rosen ist. Im Gegenteil, wenn du dich für Jesus engagierst, kann das Leben sehr viel schwerer werden und sehr viel härter werden. Und meine Erfahrung ist, je mehr oder je zentraler sich Menschen für Jesus engagieren, je herausfordernder wird das und je interessanter bist du für den Gegenspieler Gottes, den Teufel. Je interessanter bist du für ihn. Und er wird viel tun, um dich zu frustrieren. Und dann heißt es bei Abraham, da zog er aus. Und das kann für Einzelne unterschiedlich sein. Das könnte bedeuten, dass du tatsächlich deinen Beruf, deinen Platz verlässt und dich hauptamtlich für Gott engagierst. Ich habe bei JFC immer wieder erlebt, dass Jugendliche manchmal bereit waren, auch ins Ausland zu gehen, was für Jesus zu tun. Und dass Eltern dann gesagt haben, warte erst, mache erst eine Ausbildung, mache erst ein Studium. Aber die Bibel spricht auch von einem Kairos, von einem Fremdwort, von einem Heute, wo das für Menschen ganz entscheidend ist. Und ich denke mir immer wieder, woher wissen die Eltern, ob ihr Kind morgen noch Interesse hat? Ob das Kind morgen noch erreicht werden kann? Und ich glaube, der Weg, der Segensweg mancher Kinder ist da gesperrt gewesen, wo, oder nimmt einen anderen Verlauf, menschlich gesprochen, wo Eltern dort hineingefunkt haben. Das ist nur ein Beispiel. Ich möchte nicht zu hart sein mit den Eltern. Ich habe das selber nicht alles gut gemacht. Und wenn man selber Eltern ist, dann wird man auch barmherziger damit. Und ja, aber trotzdem, es ist ganz wichtig, dieses Heute zu hören. Und denn Jugendliche können auf so einem Weg Entscheidendes erleben für ihren geistlichen Horizont. Und das prägt nachher sogar ihr Berufsleben. Mehr noch, als manche Eltern sich das vorstellen können. Es ist wichtig, dass deine Gedanken vom Karrieredenken wegbewegt werden und dass man sagen kann, ja, das ist mein Brotverdienst. Und selbstverständlich will ich da mein Bestes geben. Selbstverständlich. Ich denke, wir sollten da ein Zeugnis sein. Aber meine Berufung ist mein Engagement für die Sache Jesu. Mein Engagement für die Gemeinde. Und auch das, was du über deine Lebensbedürfnisse hinaus verdienst, das zu verwenden, dass du primär den Bau des Reiches Gottes unterstützt. Das heißt nicht, dass Gott dir nicht dein Haus gönnt oder dein Auto gönnt. Aber es ist ganz wichtig, alle diese Entscheidungen immer wieder vor Gott zu treffen und sich nicht in finanzielle Sackgassen zu manövrieren, in denen keiner mehr glücklich wird. Gott fordert nicht unbedingt, wie gesagt, hauptamtlich zu arbeiten. Aber Mission ist keine Option, sondern Mission ist immer noch der Missionsbefehl, sondern es ist Gottes Auftrag. Die Berufung Abrahams steht symbolisch für Gottes Missionsgedanken. Er beruft nochmal Einzelne und er schickt sie an den Platz seiner Wahl. Und diese Einzelnen verlassen ihr bisheriges Umfeld und lassen sich von Gott senden. Und das Umfeld kann auch bedeuten, verlassen ihre bisherigen Prioritäten, sondern setzen neue Prioritäten. Und das heißt, diese Priorität, dass Gott zuerst kommt und sein Engagement zuerst kommt. Ich habe nach meiner Ausbildung 3 Jahre lang, die Bibel nennt das, als Zeltmacher gearbeitet, um in der Sprache von Paulus zu bleiben. Paulus hat für sich selbst verdient und war Zeltmacher vom Beruf. Und damit hat er seinen Dienst finanziert. Ich habe 3 Jahre lang Jugendarbeit gemacht und habe daneben gejobbt, nur damit mein Auto lief und ich zu Hause Geld abgeben konnte. Wir waren mehrere Geschwister und da war es für mich normal, dass ich zu Hause auch Geld abgab. Und ich habe quasi von der Hand in den Mund gelebt, 3 Jahre lang. Ein Geschäftsmann hat mir gesagt, also ich möchte dich nicht unterstützen, weil ich das so unverantwortlich finde, was du tust. Es war auch der Vorsitzende einer Gemeinde. Ja, da kann man solche Haltungen haben. Aber ich muss sagen, wenn ich zurückblicke, es hat mir nichts gefehlt auf meinem Lebensweg. Gott hat meinen Lebensweg trotzdem richtig geführt. Und es hat mir bis heute nichts gefehlt. Und das waren mit die besten Jahre meines Lebens. Also man kann Dinge sehr unterschiedlich sehen und mit Gott ist das wirklich, kann man sehr interessante Erfahrungen machen, wenn Gott zuerst kommt oder mein Engagement für Gott zuerst. Einzelne sind bereit, Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Sie verlassen sich auf Gottes Führung und sie handeln danach, dass nicht Arbeit oder Karriere ihr Mittelpunkt ist. Die Bibel sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird Gott euch geben. Ich denke an einen meiner Freunde, der in einem großen deutschen Konzern arbeitet und der immer nur aufgestiegen ist und ja auch weiter hätte aufsteigen können. Und der dann seinem Vorgesetzten gesagt hat, indirekt bis hierhin und nicht weiter. Ich möchte nicht weiter aufsteigen. Ich möchte Zeit haben für die Gemeindearbeit. Und ich möchte Zeit haben für meine Familie. Ich finde das sehr beeindruckend. Natürlich hat er bis dahin auch schon eine Menge verdient. Andere bewundern, welche Position er hatte. Und der Chef sagte, also das war ihm kein Nachteil, sagte, ist gut, ich habe verstanden. Dann werden wir das berücksichtigen. Das hat er völlig wertneutral gesagt in diesem Moment. Und ich denke, das ist respektiert worden für die Sache Gottes. Und ich glaube, Gott wird ihn segnen, ihn und seine Familie. Und deshalb sagt Gott hier auch mit Abraham, ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Das ist wichtig, dass Christen ein Segen sind für andere. Interessant ist, dass Abraham diesen Segen nur teilweise erlebt hat. Gott hat ja gesagt, ich will dich zu einem großen Volk machen. Das im Alten Testament war das Ultimative mit an Segen. Kinder, große Familien, ein großes Volk. Durch seine Frau Sarah hatte er nur einen Sohn, nämlich den Isaak bekommen. Und auch Isaak hatte nur 2 Söhne. Erst kann man sagen, durch seine Enkel ja, oder durch seinen Enkel Jakob wurde die Familie von Abraham größer. Was kannst du daraus lernen? Du bist nicht dazu berufen, den Segen deiner Nachfolge bis ins Letzte sofort zu erleben. Und das braucht eine Menge an Gottvertrauen, dass du dich engagierst und nicht darauf schaust, was wird da jetzt sofort draus. Manchmal kann man das erleben und das ist toll, das habe ich in vieler Weise erleben dürfen. Bei anderen Dingen kann ich nur hoffen, dass es Früchte bringt. Manchmal sehe ich gar nichts, aber ich kann nur hoffen, dass es Früchte bringt. Und deshalb heißt es hier, daraufhin zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Daraufhin. Fakt ist, Gott wird gehorsam segnen. Darauf kannst du dich verlassen. Als Kind Gottes schaut Gott auf dich. Gott liebt dich und Gott segnet dich. Rechne nur nicht damit, dass der Segen sofort sichtbar wird. Dein Auftrag liegt lediglich darin, heute ehrlich dafür offen zu sein, was Gott von deinem Leben will. Ihm gehorsam zu sein, ihm nachzufolgen und auch dort Wagnisse einzugehen, wo Gott das von dir fordert. Bete aber darüber, sei sicher, dass das der Weg Gottes ist. Und lass Mission und Evangelisation dein Ziel für dein Leben sein, ob du das direkt tust oder indirekt. Wenn ich mal zusammenzähle, wie viele Leute im Hintergrund an diesem Gottesdienst mitgearbeitet haben, also direkt, ich glaube, ich komme bestimmt auf 10 mit der Kinderbetreuung oder die schon vorher hier waren an der Technik. All das ist wichtig, sonst würde es diesen Gottesdienst nicht geben. Lass es nicht zu, dass Bequemlichkeit und Sicherheit deiner jetzigen Situation dazu führt, dass du Gottes Plan und Gottes Auftrag für dein persönliches Leben verpasst. Damit möchte ich schließen, Vertrauen weiß nie, wo es hingeht. Sonst wäre es kein Vertrauen mehr. Wahres Vertrauen ist bereit, jeden Auftrag auszuführen. Und das hat uns Abraham, denke ich, hier vorgelebt.